ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie a te.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZipFM am Mittwoch, den 14. September. Heute zusammengestellt und moderiert vom Freien Radio Wüstewelle aus dem Raum Tübingen und Reutlingen. Am Mikrofon ist Stefanie Gengenbach. Folgende Themen erwarten euch heute: die arabischen Revolutionen, eine Einschätzung der aktuellen Lage in Jordanien, das Projekt Fundbüro, ein lebendiges Archiv des Alltags in der DDR, Überwachungsskandal in Dresden, bei Hunderten von Gegendemonstranten wurden Telefongespräche abgehört und SMS mitgelesen. Menschenrechtsverletzungen in Libyen. Der neueste Amnesty-Bericht zum Thema ist erschienen. Der arabische Frühling war auch in Jordanien zu spüren. Im März protestierten die Jordanier gegen das Machtvolumen von König Abdullah II. Im Zuge dessen versprach er Reformen. Monate später kommt ein Entwurf und auf die Hauptforderung, dass der König nicht weiter Ministerpräsidenten ernennen darf, wurde nicht eingegangen. Deshalb gingen die Demonstrationen weiter, angeführt von der größten Oppositionskraft des Landes, der Muslimbruderschaft. Doch wer sind die jordanischen Muslimbrüder und was fordern sie? Ein Beitrag von Hadi Lali von Radio Z aus Nürnberg.
Die jordanischen Demonstranten vom März forderten umgehende Reformen. Bei den Protesten wurden zahlreiche Personen verletzt, schließlich wurde sogar ein Mann getötet. Der arabische Frühling veränderte Länder wie Tunesien und Ägypten, auch teilweise Jordanien. Jordanien ist eine konstitutionelle Monarchie, nur werden die Mitglieder des Kabinetts vom König Abdullah II. Selbst gewählt. Außerdem ernennt der König den Ministerpräsidenten. Von einem politischen Gleichgewicht in Jordanien kann man also nicht sprechen. Die Demonstranten prangern dieses Machtvolumen des Königs an. Sie fordern, dass Abdullah den Ministerpräsidenten nicht mehr ernennen darf. Zu den Demonstranten gehören vor allem die Muslimbrüder und sie bilden den größten Teil der Opposition in Jordanien. Es gibt sie bereits seit 1945, doch seit 1992 sind sie als Islamische Aktionsfront im Parlament vertreten. Wir werden nicht aufhören zu verlangen, dass das Volk seine Regierung wählen kann, sagt der Chef der Muslimbrüder Hammam Said. Ist die Islamische Aktionsfront in Jordanien ein Hoffnungsfunke für mehr Mitbestimmung? Wie sieht das Programm dieser jordanischen Bewegung aus? Im Gegensatz zu den ägyptischen Muslimbrüdern konnte die Bewegung ohne Verbote und Verhaftungen legal existieren. Es gab also nie spektakuläre Ereignisse oder prominente Inhaftierungen aus ihren Reihen. Außerdem brachte die Islamische Aktionsfront bisher keinen charismatischen Anführer hervor, der die Bevölkerung beeinflussen und lenken konnte. Trotzdem stellt sie die größte Opposition dar und viele Jordanier sympathisieren mit ihr. Sie vertreten eine deutlich anti-israelische Position. Als die jordanische Regierung im Jahr 1994 den Friedensvertrag mit Israel geschlossen hat, wehrt sich vor allem die Islamische Aktionsfront gegen diesen Vertragsschluss. Da die Hälfte der jordanischen Bevölkerung Palästinenser sind, ist die Sympathie für diese Bewegung teilweise begründet. Doch vor allem moralische Fragen beschäftigen die Partei. Mit der Besinnung auf den Islam fordern sie den Verbot von Alkohol und kritisieren den englischen Schulunterricht. Gleichzeitig setzen sie sich gegen Korruption ein und fordern weitere Untersuchungen, vor allem im Fall des Ministerpräsidenten Maruf Bachit. Dieser wurde erst kürzlich von sämtlichen Korruptionsvorwürfen bei der Lizenzvergabe von Casinos freigesprochen. Moralische und religiöse Fragen stehen auf der Tagesordnung, aber auch populistische Themen wie die Senkung von steigenden Benzinpreisen. Mit solchen Fragestellungen findet die Partei leicht viele Anhänger und der Druck, den die Bewegung damit ausüben kann, ist gewichtig. König Abdullah II. Versprach daher Reformen von historischem Ausmaß. Doch die Hauptforderung, dass der König nicht länger Ministerpräsidenten wählen darf, wurde nicht erfüllt. Weshalb sollte auch an der Legitimität eines Königs, der von der Prophetenfamilie abstammt, gezweifelt werden? Von dieser Meinung sind die Demonstranten jedoch nicht überzeugt und protestieren weiter.
Das Fundbüro ist ein laufendes Projekt, das sich mit den Themen Wende, DDR, Geschichte und Identität auseinandersetzt. Ein wesentliches Ziel des Projektes ist es, ein lebendiges Archiv zusammenzustellen, das die Erfahrungen der Menschen während und nach der DDR sammelt. Dabei geht es weder darum, eine große Erzählung oder Übereinstimmung über die historischen Fakten zu finden, als vielmehr darum, einen Raum zu schaffen, in dem die bestehenden widersprüchlichen Gefühle überhaupt als solche artikuliert werden können. Das Fundbüro bemüht sich, mit den Personen zusammenzuarbeiten, deren Geschichten es präsentiert. Der Fortgang und das Resultat der Arbeit und der Projekte wird dabei nicht vorgegeben. Vielmehr ist das Projekt Fundbüro offen angelegt und entwickelt sich als Reaktion auf die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmenden. Diese Herangehensweise wird bedingt durch die Wahl der Themen. Das Ziel des Fundbüros ist es auch, durch die Form des Projekts zusammen mit den Teilnehmenden bürgerschaftliches Engagement zu fördern. Ein Interview von Radio Blau aus Leipzig.
Ja, das Fundbüro. Was ist eigentlich das Fundbüro?
Das Fundbüro ist ein Raum für die Erforschung der DDR-Geschichte. Meistens würde ich sagen, bei den Leuten, die diese Geschichte selbst erlebt haben.
Welche Themen bietet ihr an?
Das im Allgemeinen ist das Thema DDR-Geschichte. Und dann, wir haben immer Veranstaltungen mit wechselnden Themen, zum Beispiel Homosexualität während der DDR oder die ökonomische Entwicklung der ehemaligen DDR im Vergleich mit anderen postsozialistischen Staaten wie Tschechei oder Polen oder so. Oder es kann auch was wie die alltäglich sein oder Weihnachten oder so.
Und wenn ihr diese Themen aufarbeitet, welches Ziel verfolgt ihr damit? Also geht es nur um die historische Aufarbeitung oder hat es noch ein anderes Ziel?
Auf eine Weise würde ich sagen, es geht mehr um die persönliche Aufarbeitung. Das verbieten die Möglichkeit für die Leute, ihre eigene Geschichte zu erforschen, ihre eigenen Erfahrungen miteinander auszutauschen und deshalb hoffentlich, dass sie würden sozusagen mit ihrer eigenen Lebenswelt klarkommen.
Und wie kommt ihr an die Personen, also an Zeitzeugen, an Kontaktpersonen? und so weiter? Wie kommt ihr da?
Auf verschiedene Weise. Es gibt Leute, die von uns gehört haben, via Internet oder so.
Die sich dann selbst melden, die ihr nicht rantretet, die melden sich dann auch von selber.
Genau, genau. Mhm. Und sie sagen sofort, dass ja, ich möchte interviewt werden oder ich habe eine Geschichte zu erzählen oder sie möchten ein Objekt spenden. Und dann würde ich sagen, dass ja, auch durch die Veranstaltungen werden wir natürlich viele Leute kennen. Wir machen natürlich Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und so. Und auch manchmal, es passiert einfach, dass zum Beispiel ich komme in Gespräch mit meinen Hausmeister oder so und dass am Ende sagen wir, ja, okay, es wäre sehr schön, ein Interview zusammen zu machen.
Wenn so ein Zeitzeuge bei euch sitzt, inwieweit oder also sind sie redebereit? Also wie weit reicht die Spanne? Gibt es Themen, die dann doch einfach nicht besprochen werden oder ist die Redebereitschaft sehr groß?
Normalerweise, wenn jemand zu uns kommt, natürlich haben sie schon eine sehr hohe Redebereitschaft. Mit anderen Leuten, ja, es kann sein, dass es gibt bestimmte Themen, dass sie möchten nicht darüber sprechen oder dass es nimmt ein bisschen Zeit. Vielleicht wir müssen uns 2-3 Mal treffen, bevor sie bereit sind, ein echtes Interview zu geben oder so.
Und wie verläuft das Gespräch? Also stellt ihr die Fragen oder ist es eigentlich einfach so, erzähl mal, komm her, erzähl deine Geschichte oder?
Mit Veranstaltungen ist es sehr, sehr locker. Mhm. Wir haben normalerweise ein paar Leute, die kommen als Dozenten sozusagen oder Referenten und sie geben eine Einleitung zum Thema. Und dann das Gespräch mit dem Publikum geht relativ locker an. Und Leute, in diesem Fall sind Leute ja relativ bereit, sofort beizutragen. Bei Interview fangen wir natürlich an mit einem Lebenslauf sozusagen, wo sie sind geboren, waren, wo sie sind aufgewachsen, was ihre Eltern beruflich gemacht haben und so weiter. Und dann es entwickelt sich langsamer als ein bisschen mehr als ein Gespräch, aber natürlich, ja, es gibt bestimmte Fragen, dass wir fragen, ja, fast jede, sodass wir können ein bisschen diese verschiedenen Interviews miteinander vergleichen.
Wenn ihr diese Gespräche gemacht habt, wofür sind die da? Also was macht ihr dann mit den Informationen, die Menschen euch mitteilen?
Die Hauptidee ist, dass wir schaffen ein Archiv und dieses Archiv steht zur Verfügung für Wissenschaftler und für die Laie. Es geht um diese Idee, dass ja, wir machen einen Raum für Forschung der DDR-Geschichte und so deshalb, ja, wir haben diese Interviews oder Aufnahme von die Veranstaltungen, die Leute später zuhören können. Zum Beispiel, wir hatten schon gerade eine Studentin hat mir kontaktiert und gefragt, ja, okay, ich mache gerade eine Diplomarbeit zum Thema Homosexualität während der DDR. Leider habe ich zu spät von ihrer Veranstaltung gelernt, aber haben Sie eine Aufnahme davon? Kann ich das für meine Arbeit nutzen? Und ja, natürlich sind wir sehr, sehr gern, solche Arbeit zu unterstützen.
Kommt ihr nach mit den Personen oder überschütten die euch mit Anfragen, ihre Geschichte zu erzählen? Melden sich viele?
Ich würde sagen, dass Leute sind ein bisschen bereiter, zu Veranstaltungen zu kommen, wo sie können noch ein bisschen, sie können auch ein bisschen beobachten sozusagen. Mit Interviews normalerweise fragen wir direkt an die Leute, dass es gibt wenige Leute, die zu uns kommen, sofort bereit, ein Interview zu machen. Normalerweise, das dauert ein bisschen.
Okay. Was bietet ihr sonst noch an bei euch im Fundbüro, also an Öffentlichkeitsarbeit, Aktivitäten? Also welche Möglichkeiten haben die Besucher, wenn sie zu euch kommen? Und nicht unbedingt jetzt gleich ihre Geschichte erzählen wollen, einfach nur, wenn sie hier reinkommen, um reinzugucken?
Ja, so während die Öffnungszeiten, während der Öffnungszeiten, Leute können vorbeikommen, einfach in den Raum zu gucken. Wir haben eine kleine Sammlung von Objekten. Wir haben auch ein paar Geschichten, die schon sozusagen veröffentlicht sind, die Leute können lesen. Und sie können auch einfach hierher kommen, mit uns sehr casual, sehr locker zu sprechen oder mit anderen Leuten auch, anderen Besuchern. Sie können Objekte vorbeibringen, wenn sie möchten, was spenden. Wir fragen immer, dass sie haben auch eine kleine Geschichte dazu, was das gibt, ein bisschen Kontext zu diesen Objekten. Während Veranstaltungen, Ja, das ist immer, verändert sich immer ein bisschen, dass wir haben verschiedene Formate. Manchmal haben wir ja sehr, würde ich sagen, nicht sehr formales Vorträge, aber mehr in diese Richtung Vorträge. Manchmal mehr in eine Richtung Gesprächsrunde, manchmal mehr wie eine Schreibwerkstatt oder was. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, dass wir sind sozusagen offen für alle Herangehensweise.
Mhm, schön. Für die Hörer, wo, wann, wie, wo findet man euch?
So, wir sind auf der Georg-Schwarz-Straße 14 und wir sind Dienstag und Mittwoch von 10 bis 17 geöffnet und samstags von 10 bis 13. Mhm. Die Veranstaltungen sind jedes zweiten Mittwoch des Monats um 17 Uhr, um 19 Uhr. Und dann, wir haben auch für Leute, die möchten ein bisschen aktiver mitmachen, die an der Planungsarbeit und so, wir haben ein öffentliches Plenum jeden dritten Mittwoch des Monats.
Mhm. Noch eine ganz wichtige Frage. Warum ist es auch noch nach 50 Jahren Mauerbau für Sie wichtig, Geschichte aufzuarbeiten, darüber zu sprechen, dieses Thema nicht in Vergessenheit geraten zu lassen?
Ich denke, dass ich würde sagen, dass es gibt auf eine Weise zwei Gründe. Ein ist das natürlich für die Leute, die diese Zeit selbst erleben hatten, ist das ganz, ganz wichtig, ihre eigene Geschichte zu verstehen und erforschen, und so, dass sie können eigentlich mit den Veränderungen in ihrem Lebensweg klarkommen oder verstehen oder so. Auf die andere Seite würde ich sagen, dass es auch wichtig für die Zukunft, dass natürlich jetzt leben diese Leute noch, die diese Zeit erlebt haben. Und sie haben jede eine unterschiedliche Erfahrung während dieser Zeit. In 50 Jahren, 60 Jahren, 70 Jahren oder so, wenn diese Leute gestorben sind, dann es gibt natürlich Historiker, die diese auf diesen Zeit interessiert sind, und sie würden fragen, okay, wie war diese Zeit eigentlich? Und diese Aufnahme von Leuten zu haben, diese Oral History zu haben, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir haben diese Erstpersonen-Erzählung von diesem Zeit, das nicht, was ein Historiker schon über diese Zeit geschrieben hat, oder nicht nur, was diese Hauptfiguren gemacht haben, aber was sozusagen ganz normale Leute gemacht haben auch.
Mhm. Ja, ganz wichtig, 10. September, eure Jubiläumsveranstaltung.
Ja.
Was erwartet die Besucher?
So, dieses Jahr von unser einjähriges veranstalten wir eine Nachmittag zum Thema Tauschwirtschaften von 14 bis 16 Uhr. Wir haben einen Tauschbazar, wo Leute können vorbeikommen und alles miteinander tauschen. Kleidung, Bücher, Spielzeuge, Handwerk oder was immer. Und dann um 17 Uhr haben wir eine Gesprächsrunde zum Thema Tauschwirtschaften. Wir haben auch Gäste von dem Batzentauschring und von der Lindenthaler Verein, die über gerade Versuch mit Tauschwirtschaften zu arbeiten sprechen würden. Und dann wir sprechen auch natürlich über, wie die Tauschwirtschaften während der DDR, während der Mangelwirtschaft funktioniert hat, wie das unterschiedlich aus heute ist und warum eigentlich während dieser Überangebotwirtschaft sozusagen haben wir noch die Bedürfnis, eine Tauschwirtschaft zu haben.
Ja, für die Zukunft, Erwartungen, Perspektiven fürs Fundbüro?
So, wir haben eigentlich gerade einen Verein gegründet, und natürlich unsere Arbeit zu unterstützen und dann hoffentlich auch mehr Mitstreiterinnen zu gewinnen. Ja, wir möchten natürlich weitergehen mit den Veranstaltungen und mit unseren anderen Aktivitäten. Ja, dass hoffentlich, dass wir wachsen und dass wir können mehrere Leute involvieren, und ja, dass es geht einfach weiter.
Geht. Über 1 Million Handyverbindungsdaten wurden von sächsischen Behörden im Februar dieses Jahres in Dresden gesammelt und gespeichert, und zwar bei der Demonstration von 20.000 Menschen gegen den geplanten Neonazi-Aufmarsch. Die Polizei führte an diesem Tag eine sogenannte Funkzellenüberwachung durch. Sie erfasste also sämtliche Kurznachrichten und Telefonate in weiten Bereichen Dresdens. Diese Überwachungsmaßnahme steht massiv in der Kritik und zieht immer weitere Kreise. Am Freitag rügte der sächsische Datenschützer Andreas Schurig ganz offiziell die Dresdner Massenabfrage von Mobilfunkdaten. Das Bündnis Nazifrei Dresden stellt sich quer, setzt dem noch eins drauf und wird nun gerichtlich gegen die Datensammelwut vorgehen. Ein Beitrag von Heike Demmel von Radio Z aus Nürnberg.
Ihr nennt ja die massenhaften Handy-Datenabfragen bei den letzten Protesten gegen den Nazi-Aufmarsch in Dresden illegal und nicht gerechtfertigt. Was ist eure Kritik daran?
Ja, also mit den Funkzellenabfragen wurde quasi in die Grundrechte tausender Leute eingegriffen, die teilweise gar nicht beteiligt waren an den Aktionen. Die Handy-Datenabfragen wurden auch dort gemacht, wo es zu gar keinen Zusammenstößen oder sonst was kam. Es geht einfach nur darum, so viele Leute wie möglich in ein Bewegungsprofil zu fassen in Form einer Rasterverhandlung. Das ist für uns von der Verhältnismäßigkeit her gar nicht mehr abgedeckt. Ich glaube, wir haben inzwischen knapp 1 Million Abfragen, die in den Funkzellen mit ausgewertet wurden, plus nochmal 40.000 Bestandsdaten ermittelt wurden. Das steht in keinem Verhältnis zu der Anzahl derer, die in Dresden erfolgreich und angemessen blockiert haben. Dementsprechend ist da die Verhältnismäßigkeit gar nicht mehr gewahrt.
Ist denn mittlerweile schon klar, was mit den Daten danach passiert ist und auch im Augenblick vielleicht noch passiert?
Also wir wissen, dass auf jeden Fall von 40.000 dieser Daten dann auch bei den Providern die Namen und Adressen der Personen abgefragt wurden, die zu dem Handyanschluss gehören. Ansonsten sind die Daten erstmal da und werden in eine neue Ermittlungsmaschine der sächsischen Behörden gefüttert, um quasi Bewegungsprofile zu erstellen und auszuschnüffeln, wer da mit wem telefoniert hat. Und all solche Sachen, die Bürgerrechte schon sehr massiv einschränken.
Ihr vom Bündnis Dresden Nazifrei, ihr habt nun Strafanzeige erstattet. Gegen wen ganz genau und mit welchen Vorwürfen?
Ja, also wir haben gegen die Ermittlungsbehörden Strafanzeige erstattet. Wir gehen vor gegen das LKA Sachsen, das zum Beispiel dort die Funkzellenabfragen mit durchgeführt hat, sowie die Polizeidirektion Dresden. Und auch die Staatsanwaltschaft in Dresden hat diese Sachen genehmigt und eingefordert. Also alle, die an diesem Prozess beteiligt waren, die dazu geführt haben, dass es quasi genehmigt wurde. Ja, gegen die gehen wir erstmal vor, nicht allein, für uns unsere Anwältin des Bündnisses. Und auch noch mehrere Abgeordnete von Parteien, Journalisten und weitere Betroffene werden dagegen vorgehen. Also es wird eine Vielzahl an Leuten geben, die sich dagegen wehren.
Der sächsische Datenschutzbeauftragte, der hat ja diese massenhafte Handydatenabfrage nun ganz offiziell beanstandet. Und er sagt, das war unverhältnismäßig und somit rechtswidrig. Ihr werdet seinen offiziellen Prüfbericht ja auch gelesen haben. Was steht drin und wie steht ihr dazu?
Ja, also er beanstandet genau diese unverhältnismäßigen Abfragen, die seiner Ansicht nach und auch unserer Ansicht nach rechtswidrig sind. Er ist damit als offizieller Vertreter des Landes Sachsen auch da zu dem Schluss gekommen, den auch jetzt wieder die Ermittlungsbehörden zurückweisen. Er fordert des Weiteren, dass die Daten schnellstmöglich dann auch gelöscht werden. Er fordert weiterhin, dass die Möglichkeiten der Ermittlungsbehörden dahingehend eingeschränkt werden, dass solche massenhaften Ausspionierungen nicht mehr gemacht werden können, als drei wesentliche Punkte, die dort im Forderungskatalog von ihm noch mit drin stehen.
Welche Reaktionen kam bisher auf seinen Bericht?
Spannenderweise, der Richterverein hier aus Sachsen hat eine Entschuldigung von Herrn Schurig gefordert, da sie der Meinung sind, der Datenschutzbeauftragte würde über seine Kompetenzen hier herausgehen und auf Polizei und Richter quasi mit dem Knüppel einschlagen. Das würde ihm nicht zustehen. Wir sind der Meinung, er nimmt dann nur seine verfassungsgegebenen Aufgaben wahr. Das ist schon sehr spannend. Ansonsten aus den Kreisen, die das schon immer abgelehnt haben, natürlich eine Genugtuung, weil das genau das ist unser rechtlicher Stand und unsere Auffassung. Da sind wir natürlich erfreut, dass es jetzt von der offiziellen Stelle des Landes Sachsen auch nochmal so gesehen wurde.
Und Reaktionen auf politischer Ebene auf diesen Bericht von dem sächsischen Datenschutzbeauftragten?
Die Reaktionen der Oppositionsparteien sind natürlich klar. Die haben das auch mit Freude zur Kenntnis genommen. Die Reaktion des Innenministers und des Innenministeriums ist die, dass das Innenministerium jetzt nochmal ein eigenes Gutachten in Auftrag gibt in Berlin, das in die andere Richtung oder die ja, die andere Seite belegen soll, dass man quasi Aussage gegen Aussage steht. Wir sind gespannt, zu welcher Rechtsauffassung der Professor Battes, der das macht, da kommen wird.
Weiß man was über diesen Professor?
Soweit ich informiert bin, hat er schon ab und an solche Sachen gemacht. Ich glaube, er wird zu dem gegenteiligen Schluss von Herrn Schurich kommen. Er hat aber auch schon andererseits hier in Sachsen zum Thema Extremismusklausel ein Gutachten vorgelegt, was die Extremismusklausel ablehnt. Also da ist man, darf man gespannt sein, was da kommt. Allerdings, wie das mit solchen Gutachten ist, das ist dann von Auftraggeber zu Auftraggeber meistens ein unterschiedliches Ergebnis.
Ihr vom Bündnis Dresden Nazifrei, ihr habt jetzt Anzeige erstattet, ihr ruft aber auch dazu auf, dass es andere auch tun sollen. Wer kann das denn tun? Wer war betroffen und was kann man tun?
Also prinzipiell können das alle derer Leute machen, die an dem Tag in Dresden waren. Wie gesagt, es wurden ja millionenfach Handys dort überprüft. Prinzipiell natürlich auch die Leute, die betroffen sind von den Paragraph 21-Verfahren, das heißt die an Blockadepunkten waren und dort ja Personalien abgeben mussten und deswegen jetzt Anklagen bekommen haben. Offen ist das für alle. Da kann man sich ans Bündnis wenden, wer diese Anklagen unterstützen möchte. Auf der Homepage sind die Adressen dazu drauf. Kann also eigentlich jeder und jede tun.
Was bedeuten jetzt diese Vorgänge? Im Augenblick gibt es ja auch Prozesse gegen Leute, denen vorgeworfen wird, blockiert zu haben. Was bedeuten die Vorgänge jetzt auch diese Handydatenabfrage für eure zukünftigen Proteste?
Man wird sehen, was dabei rauskommt. Es ist natürlich ein Versuch, uns einzuschüchtern, unser Engagement da zu kriminalisieren, auch zu versuchen, unsere Strukturen zu zerschlagen. Es gibt auch noch Verfahren nach 129, also Bildung einer kriminellen Vereinigung, mit denen wir überzogen werden im Bündnis. Wir wissen, dass wir uns davon nicht einschüchtern lassen und weitermachen. Die anderen versuchen natürlich, uns da irgendwie den Wind aus den Segeln zu nehmen und uns so in eine Ecke zu stellen, dass keiner mit uns zusammenarbeiten möchte. Aber glücklicherweise stehen da viele und alle, die wir, mit denen wir bisher gearbeitet haben, auch solidarisch an unserer Seite. Und ja, wir machen einfach weiter und denken, unsere Rechtsauffassung ist die richtige.
Seit über einem halben Jahr ist Libyen im Kriegszustand. Tausende Menschen kamen bei den Auseinandersetzungen zwischen Rebellen und den Truppen des ehemaligen Machthabers Gaddafi ums Leben. Ein Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International deckt nun Menschenrechtsverletzungen beider Seiten auf. Ein Beitrag von Cheyenne Mackay von Radio Rabe aus Bern.
Amnesty-Delegierte, die vor Ort waren, einerseits in Libyen, während der ganzen Zeit in Benghazi mit Abstechern nach Misrata, in andere Städte und seit der Machtübernahme des Übergangsrats in Tripolis auch dort, schließlich auch an den Grenzen Libyens, in den Flüchtlingslagern in Tunesien und Ägypten. Und dort haben Amnesty-Delegierte zahllose Gespräche geführt mit Rebellen, mit Gefangenen. Sie hatten Zugang in die Gefängnisse, in die Spitäler, mit Flüchtlingen in den Flüchtlingslagern. Das sind also Informationen aus erster Hand. Wie üblich legt Amnesty großen Wert darauf, dass die Informationen eines Gesprächspartners eine Bestätigung finden durch andere Quellen.
Im Amnesty-Bericht über Libyen werden sowohl die Rebellen als auch die Gaddafi-Truppen durchleuchtet. Was deckt denn der Amnesty-Bericht über die Rebellen auf?
Über die Rebellen, deren Menschenrechtsverletzungen bisher nicht groß gesprochen wurde, fällt vor allem auf, dass es zu Erschießung und Tötung von Gefangenen gekommen ist, was ein Kriegsverbrechen darstellt, und dass vor allem dunkelhäutige Personen, seien es Libyer oder Staatsangehörige anderer afrikanischen Länder, dass die ins Fadenkreuz gelangt sind unter der zumeist nicht zutreffenden Vermutung, es handle sich um Söldner.
Der Amnesty-Bericht zu Libyen berichtet auch über die Gaddafi-Truppen. Hat man da etwas Neues erfahren, was noch nicht so bekannt war?
Dort weniger. Es ist letztlich eine Zusammenfassung dessen, was schon vermutet wurde oder auch schon bekannt war. Das Gaddafi-Regime zeichnete sich dadurch aus, 40 Jahre lang systematisch Menschenrechte verletzt zu haben. Und es ist einfach durch die sorgfältigen Nachforschungen der Amnesty-Delegierten nochmals bestätigt worden, dass zivile Wohngebiete systematisch beschossen worden sind, dass friedliche Demonstrationszüge beschossen worden sind, dass zahlreiche Menschen verschwunden sind, getötet wurden, dass Folter systematisch angewandt wurde. Das ist eigentlich nicht neu. Es ist nichtsdestotrotz wichtig, dass das noch einmal fundiert bestätigt worden ist im Hinblick darauf, dass ja der internationale Gerichtshof gegen Gaddafi selbst, seinen Sohn Saif al-Islam und den vormaligen Geheimdienstchef ermittelt und es auch eine große Herausforderung der künftigen libyschen Justiz sein wird, die Verbrechen der Gaddafi-Ära aufzuarbeiten. Wobei ich da auch gerade anmerken muss, dass es sehr zentral ist, dass dieselbe Messlatte eben auch für die nun dokumentierten Menschenrechtsverletzungen seitens der Rebellen gelten muss.
Der Bericht enthält ja auch eine Menschenrechtsagenda für Libyen. Was sind die Kernpunkte dieser Menschenrechtsagenda?
Die Kernpunkte sind die Reform des Justizsystems, die Reform der Sicherheitsapparate, dies im Hinblick, dass eben faire Gerichtsverfahren möglich sind, dass die Willkür der Sicherheitsdienste ein Ende findet, dass alle nicht rechtmäßig Verhafteten freigelassen werden, dass den Praktiken von Folter und Misshandlung ein Ende gesetzt wird, dass die Meinungs- und Versammlungsfreiheit gewährleistet wird, dass Diskriminierung bekämpft wird und schließlich, dass die Straflosigkeit von Menschenrechtsverletzungen ein Ende findet, dass also auch die Vergangenheit aufgearbeitet wird, damit der Teufelskreis eben von Folter, Misshandlung und Straflosigkeit durchbrochen werden kann. Das sind die Kernpunkte.
Das war das ZIPFM vom 14. September 2011, diesmal mit Beiträgen aus Nürnberg, Leipzig und Bern. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter www.freie-radios.net. Das nächste ZIPFM gibt es morgen. Tschüss und macht's gut, bis dahin.